Auch von mir nochmal einen guten Morgen euch allen hier vor Ort und euch allen, die ihr diese Predigt im Moment oder später digital verfolgt. Ich wünsche uns offene Herzen für das, was Jesus uns persönlich sagen möchte, durch seinen Heiligen Geist mitten hinein in unser Leben. Klaus hat es gerade schon gesagt. Der Künstler, den wir gerade etwas kennengelernt haben, ist Ralf Osser. Er war Pastor hier in unserer Gemeinde von 1994 bis 2003. Ich habe mal nachgelesen. Ich habe so die Möglichkeit zu schauen, wo jeder Pastor so seine Stationen war. Wir hatten zusammen 1990 das Studium abgeschlossen. Also wir haben noch ein Jahr lang zusammen in Hamburg studiert. Und dann sind wir in die weite Welt gezogen und ich habe gemerkt, wir sind sehr parallel. Immer dort in etwa, wo ich die Gemeinde gewechselt habe, hat er das auch gemacht. Und so war er seiner zweiten Stelle hier in München und dann nach Dresden und jetzt ist er in Erfurt. Und er ist ein paar Monate älter als ich. Also wir sind da sehr parallel unterwegs. Ralf hat uns gerade dieses Bild gedeutet. Und es ist für mich natürlich schwierig, zu etwas zu sagen, wenn der Künstler sich schon geäußert hat. Deswegen will ich zu dem Bild selber gar nicht so viel sagen, sondern diesen einen Punkt nochmal aufnehmen, den er uns gerade deutlich gemacht hat, dass es hier um Ohnmacht geht. Dieses Bild des gekreuzigten Jesus ist nicht nur so ein Ausschnitt, sondern das ist das ganze Bild. Und er hat bewusst Hände und Füße weggelassen, der Künstler, um das deutlich zu machen, Jesus ohnmächtig am Kreuz. Aber Jesus war nicht alleine, auch das haben wir gerade schon gehört, am Anfang, als uns die Passionsgeschichte gelesen wurde, da standen viele drumherum. Und ich habe mal dieses Bild etwas aufgeblendet, damit man es erkennen kann. Hier sieht man es fast gar nicht. Rechts, da ist noch so eine graue Gestalt, jemand, der da zuschaut, dabei ist. Und ob das links das Grab angedeutet sein soll oder auch noch einige Gestalten, das müsste man den Künstler fragen. Das habe ich jetzt nicht mehr gemacht. Es gab viele drumherum und die wollen wir uns jetzt nochmal etwas genauer anschauen. Und ich möchte uns nochmal die Geschichte lesen, die wir gerade schon gehört haben. Diesmal aus dem Matthäusevangelium aus Kapitel 27. Von Vers 33 an und ich lese uns wie so oft nach der Basisbibelübersetzung. So kamen die römischen Soldaten zusammen mit Jesus zu der Stelle, die Golgotha heißt, das bedeutet Schädelplatz. Sie gaben ihm Wein zu trinken, der mit Galle gemischt war. Er versuchte davon, wollte ihn aber nicht trinken. Dann kreuzigten sie ihn. Sie verteilten seine Kleider und losten sie untereinander aus. Danach setzten sie sich hin und bewachten ihn. Über seinem Kopf brachten sie ein Schild an. Darauf stand der Grund für seine Verurteilung. Das ist Jesus, der König der Juden. Mit Jesus kreuzigten sie zwei Verbrecher, den einen rechts, den anderen links von ihm. Die Leute, die vorüberkamen, lästerten über ihn. Sie schüttelten ihre Köpfe und sagten: Du wolltest doch den Tempel abreißen und in nur 3 Tagen wieder aufbauen. Wenn du wirklich der Sohn Gottes bist, dann rette dich selbst und steig vom Kreuz herab. Genauso machten sich die führenden Priester zusammen mit den Schriftgelehrten und Ratsältesten über ihn lustig. Sie sagten: Andere hat er gerettet, sich selbst kann er nicht retten. Dabei ist er doch der König von Israel. Er soll jetzt vom Kreuz herabsteigen, dann glauben wir an ihn. Er hat auf Gott vertraut, der soll ihn jetzt retten, wenn er Gefallen an ihm hat. Er hat doch behauptet, ich bin Gottes Sohn. Genauso verspotteten ihn die beiden Verbrecher, die mit ihm gekreuzigt worden waren. Wenn du letzten Sonntag hier warst oder die Predigt nachgehört hast, dann treffen wir hier auf Altbekannte. Es ging letzte Mal auch um das Matthäus-Evangelium, Kapitel 21, und da haben wir die Priester und Ratältesten kennengelernt und die Schriftgelehrten und Pharisäer. Und es ging darum, dass Jesus jetzt in Jerusalem es zur Konfrontation kommt. Jesus nicht mehr ausweicht. Und hier sehen wir das Ergebnis. Sie haben gewonnen, die Ratsältesten und die Schriftgelehrten und die Priester. Jesus hängt dort am Kreuz. Sie haben ihn beseitigt. Aber das genügt ihnen offensichtlich nicht, ihn nur zu Tode gebracht zu haben, sondern sie müssen sich dann auch noch über ihn lustig machen, nochmal deutlich machen und ihn verhöhnen, damit sie auch ganz klar machen, wir haben mit ihm nichts zu suchen. Andere hat er gerettet, er kann sich selbst nicht retten, soll ihn Gott doch retten. Hier taucht dreimal das Wort retten auf. Es geht um Rettung. Und Matthäus, der das hier geschrieben hat, hat es gewiss bewusst so gesetzt, dass sie sich gerade darüber lustig machen, dass er das mit diesen Worten wiedergibt, weil Rettung das Lebensthema Jesu ist. Wenn man das so sagen kann, schon von ganz Anfang an, von den ersten Versen, die wir im Matthäus-Evangelium lesen, wird das deutlich gemacht. Jesus kommt, um zu retten. Der Engel sagt dort an Josef, Maria wird einen Sohn zur Welt bringen, den sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk retten, er befreit es von aller Schuld. So in Matthäus 1, 21. Retten, dieses Wort, was jetzt hier im Deutschen steht, ist im Griechischen, also in der Sprache, in der das geschrieben wurde, genau das gleiche wie bei dem, was die Priester dort sagen am Ende. Matthäus schlägt hier also einen Bogen und nicht nur das, das Wort oder der Name Jesus heißt auf Hebräisch Gott rettet oder eigentlich Jahwe, der Gottesname rettet. Das ist Jesu Lebensthema. Er ist gekommen, um zu retten. Nun hängt er da am Kreuz. Was ist jetzt damit? Hat er jetzt sich verkalkuliert? Hat das nicht geklappt? Stimmt das, was die Leute dort lästern? Jesus, der Retter, ist rettungslos ohnmächtig dort. Da kann er nichts mehr tun. Wer am Kreuz hängt, ist am Ende, ist preisgegeben. Und so lästern sie über ihn. Er kann sich nicht retten. Und Gott will es wohl offensichtlich nicht. Also wenn er doch das wäre, was wir jetzt von ihm gehört haben, was wir aber nicht glauben können, dann wird er doch für sich selbst die Möglichkeit haben. Oder Gott wird doch sich über ihn erbarmen können. Aber nichts da. Hier passiert nichts. Ohnmächtig hängt er dort am Kreuz. Aber stimmt das so? Ist das so richtig? Natürlich äußerlich gesehen stimmt das, denn tatsächlich, Jesus ist ja am Kreuz gestorben, da ist kein Wunder passiert. Aber Jesus will sich nicht retten. Es ist ein kleiner Unterschied, ob jemand etwas nicht kann oder ob er es nicht will. Jesus will sich nicht retten. Und das wollen wir uns jetzt nochmal etwas genauer ansehen, wenn wir uns die nächsten Verse anschauen, hier in diesem Kapitel, ab Vers 45. Es war die sechste Stunde, das ist mittags um 12 Uhr. Es wird von Sonnenaufgang an gerechnet und die Sonne geht so etwa 6 Uhr auf. Es war die sechste Stunde, da breitete sich Finsternis über das ganze Land. Das dauerte bis zur neunten Stunde. Um die neunte Stunde schrie Jesus laut, Eli, Eli, lema sabachthani. Das heißt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Als sie das hörten, sagten einige von ihnen, die dabei standen, er ruft nach Elia. Sofort lief einer von ihnen hin, nahm einen Schwamm und tauchte ihn in Essig, dann steckte er ihn auf eine Stange und hielt ihn Jesus zum Trinken hin. Aber die anderen riefen, lass das, wir wollen sehen, ob Elia kommt und ihn rettet. Aber Jesus schrie noch einmal laut auf und starb. Hier kommt nochmal das Thema Rettung. Diesmal soll es nicht Jesus selbst sein, diesmal soll es nicht Gott sein, sondern Elia. Der kann das doch vielleicht noch hinkriegen. Elia war eine wichtige Person in der Erwartung der Leute damals, wenn der Messias kommt, wird vorher dieser Prophet Elia wiederkommen und das ankündigen. Also wenn der jetzt hier erscheinen würde und Jesus da retten würde, dann wäre er wohl doch der Messias gewesen. Wie kommen die Leute darauf, hier gerade von Elia zu reden? Jesus sagt dort dieses Hebräische, fast wörtlich aus der hebräischen Bibel zitiert, Psalm 22. Eli, Eli heißt eigentlich mein Gott, mein Gott. Jetzt kann man fragen, warum verstehen die das eigentlich falsch? Entweder waren sie nicht sehr bibelfest, das kann sein, nicht jeder kann so gut Hebräisch, auch damals nicht. Man hat Aramäisch gesprochen, Hebräisch war sozusagen die Religionssprache, die nur die gebildeten Leute so richtig beherrschten. Es kann also sein, dass man es nicht verstanden hat oder diese Leute, die da reden, sind irgendwelche anderen, vielleicht ausländisch, aber die hätten es mit Elia nicht so. Oder die andere Möglichkeit ist, sie setzen noch mal einen drauf. Wenn Jesus hier Psalm 22 zitiert und sich damit Gott zuwendet, dann gönnen wir ihm noch nicht mal das. Nee, das soll nicht sein, dass er hier Bibel zitiert. Wir verstehen ihn bewusst falsch. Er ruft nach Elia. Was soll er nach Elia rufen? Aber Jesus zitiert hier Psalm 22, Vers 2. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Was meint er damit eigentlich? Wie soll man dieses kurze Gebet verstehen? Zum einen, natürlich ist das Ausdruck davon, dass Jesus sich von Gott verlassen fühlt. Er gibt damit wieder, wie er sich empfindet. Aber eigentlich, wenn man drüber nachdenkt, ist das ja ein paradoxes Gebet. Also Jesus betet trotzdem noch. Also wie kann man das beten? Also wenn man das ein bisschen logisch mal überlegt, ich sage zu jemandem, der mich verlassen hat, warum hast du mich verlassen? Das kann ich vielleicht in Gedanken machen, aber ich bete hier zu Gott trotzdem noch. Obwohl er sich von Gott verlassen weiß und fühlt, betet er, ruft er nach wie vor zu seinem Vater im Himmel im Gebet. Also er lässt nicht los. Könnte man ja auch machen. Gott ist weg, hat mich enttäuscht, hat mich verlassen. Jetzt soll er mal sehen, was er davon hat. Ich habe nichts mehr mit ihm zu tun. Ich gebe jetzt hier auf meinen Glauben oder meine Zuwendung zu Gott. Also in dem, wie Jesus hier betet, kann er uns zum Vorbild werden. Nämlich zum Vorbild werden für uns, wenn wir in ohnmächtiger Situation sind. Wenn wir eine Ohnmacht erleben, wo wir die Dinge nicht mehr in der Hand haben. Wo wir merken, das, was ich mir vorgenommen habe, was ich glaube, was ich auch von Gott erwarte, das ist nicht mehr. Das funktioniert nicht mehr. Dann kann man den Glauben aufgeben. Kann man ihn drangeben. Kann aber auch weiter zu Gott rufen. Und dranbleiben an Gott. Und das macht Jesus hier uns vor. Es ist also eine ganz menschliche Situation, die wir haben. Jesus in der Ohnmacht bleibt an Gott dran. Er betet weiter. Und wenn man den Psalm 22 sich durchliest, dann merkt man, dass es auch eine gute Wendung nimmt, wie Gott sich dort dem Psalmbeter auch wieder zuwendet. Das wäre so die menschliche Ebene. Jesus für uns ein Vorbild, wenn wir in schweren und schwierigen Situationen sind. Aber wenn wir das darauf beschränken würden, was hier passiert, dann wäre das viel zu wenig. Jesus ist hier nicht nur Vorbild des Leidenden, der deswegen mitleiden kann mit uns, so wichtig das ist, sondern da steckt noch mehr drin. Wenn Gott verlässt, dann handelt er. Dann ist das nicht nur ein ich mache jetzt mal nichts oder ich habe es vergessen, so wie uns das vielleicht manchmal geht, sondern wenn Gott verlässt, dann handelt er darin. Nämlich es ist ein Gerichtshandeln Gottes. Gott zieht sich zurück. Gott gibt seinen Sohn dem Gericht preis. Jesus erleidet in dieser Situation die Gottestrennung von uns Menschen an unserer Stelle. Sünde oder Schuld bedeutet ja zuerst, dass wir von Gott getrennt sind. Jesus war nie von Gott getrennt. Er war von Ewigkeit her eins mit dem Vater, unmittelbar mit ihm verbunden, auch wenn er ganz Mensch war. Trotzdem war er im fortwährenden Gespräch mit seinem Vater und hier erfährt er, was es bedeutet, Sünder zu sein. Hier erfährt er, was das bedeutet, von Gott getrennt zu sein. Und er nimmt damit unsere Gottestrennung auf sich. Also dieser Ausruf, warum hast du mich verlassen, ist nicht nur ein Empfinden Jesu, sondern es ist die Wahrheit, die dort passiert, die geistliche Wirklichkeit. Gott vollzieht sein Gericht an seinem Sohn, an unserer Stelle, an unserer Statt. Und die gute Nachricht, die darin steckt für uns, wenn wir Jesus nachfolgen, deswegen brauchen wir nie mehr von Gott getrennt sein. Weil das so ist, weil das Gericht vollzogen ist an Jesus Christus, trifft es uns nicht mehr. Das ist die gute und die wunderbare Nachricht, die in diesem Geschehen steckt. Jesus erleidet das Gericht an unserer Stelle und deswegen brauchen wir nie mehr davor Angst haben. Ich möchte das mal mit den ganz sehr bekannten Versen Johannes 3, 16 bis 18 ausdrücken, wo das sehr reflektiert wiedergegeben wird, was Jesu Sterben und dann auferweckt werden für uns bedeutet. Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richtet, sondern damit die Welt durch ihn gerettet wird. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er nicht an den Namen des einzigen Sohnes Gottes geglaubt hat. Weil Gott diese Welt und das heißt uns Menschen erstmal liebt, deswegen hat Jesus das auf sich genommen. Und wer jetzt an Jesus glaubt, sich also ihm anvertraut mit seinem ganzen Leben, nämlich auch mit dem, was uns von Gott trennt und immer wieder auch von Gott trennen will, wenn wir uns ihm anvertrauen, dann gehen wir nicht verloren, dann sind wir gerettet und sind aus dem Gericht heraus. Da gibt's nichts mehr, was da noch für uns kommt oder bedroht oder uns bedroht. Gott hat die Welt geliebt und wir antworten im Glauben. Das ist das ganze Evangelium und deswegen ist das, was dort am Kreuz geschieht, nicht nur ein Zeichen der Ohnmacht, sondern auch ein Zeichen der Liebe Gottes. Jesus leidet am Kreuz und das ist zum einen eine freiwillige Ohnmacht, die er dort erlebt. Und darin wird er uns Menschen in allem Leiden gleich. Das ist die gute Nachricht, die für uns darin steckt, wenn wir auch in Ohnmachtssituationen sind. Jesus ist da. Im Hebräerbrief wird gesagt, dass er uns verstehen kann, weil er alles auch erlebt hat. Jesus ist ohnmächtig, ohne Macht und darin kann er uns verstehen. Und so ist er an unserer Seite in all unserer Ohnmacht. Aber wenn das alles wäre, was im Kreuz passiert ist, dann wäre das bisschen wenig. Es gibt noch viele andere, die noch viel schlimmere Dinge erlebt haben, als Jesus sie erlebt hat, obwohl das Kreuz, gekreuzigt werden schon auf der Skala der Brutalitäten sehr weit oben ist. Das wäre nicht alles, sondern in dieser menschlichen Ohnmacht sehen wir gleichzeitig die Vollmacht der Liebe Gottes. Sehen wir gleichzeitig, wie Gott sich in seiner Liebe uns zuwendet, um uns eben aus der Gottestrennung, aus der Sünde zu befreien, um uns das Leben zu schenken. Und das Leben besteht eben darin, dass wir Gemeinschaft mit Gott haben können. Und dass wir keine Angst mehr vor Gott haben müssen, keine Angst mehr vor einem Gericht haben müssen, sondern wenn wir uns Jesus anvertrauen, dann gehören wir zu Gott. Dann sind wir gerettet aus allem Gericht. Das Kreuz Jesu ist ein Geheimnis, dem wir uns immer nur nähern können. Wer meint, das verstanden zu haben und das in allem erklären zu können, der springt viel zu kurz. Da ist so viel unterschiedliche Aspekte drin, die wir auch im Neuen Testament sehen, wie Menschen versucht haben, das zu verstehen, was Jesus dort getan hat. Aber was wir festhalten können, ist, dass es um die Liebe Gottes zu uns geht. Und dass er das Gericht an seinem Sohn vollzogen hat oder Jesus das Gericht erlitten hat, damit wir es nicht mehr erleiden brauchen. Wenn wir uns ihm anvertrauen, wer glaubt, der ist gerettet. Ich möchte uns an der Stelle einladen und ermutigen, uns Jesus anzuvertrauen. In allem Leiden, was wir haben, sehr unterschiedlich, eben auch zu beten, so wie Jesus das getan hat. Gott nicht fallen zu lassen, sondern uns weiter ihm zuzuwenden, aber uns auch daran zu freuen und darüber dankbar zu sein, dass Jesus unsere Gottestrennung aufgehoben hat. Wir in ihm jetzt gerettet sind und in seiner Liebe leben dürfen. Und das nicht nur in dieser Zeit, sondern in alle Ewigkeit hinein. Gott segne uns darin. Amen.